bin es verbunden mit Herrn Roller von der IJM, der internationalen Mission eigentlich für Freiheit oder Anwalt der Freiheit, wie sie sich auf Deutsch auch nennen. Denn gegründet wurde das Ganze in USA, in Amerika, in Nordamerika. Und Sie sind die deutsche Sektion. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich auch.
Am 2. Dezember war Tag der Abschaffung der Sklaverei und Freiheit. Das hat natürlich auch was mit Sklaverei, praktisch dem Gegenteil von Freiheit zu tun. Aber Sie beschäftigen sich ja so ganz allgemein auch mit der Freiheit. Aber ich habe jetzt auch einen Bericht gehabt oder habe einen Bericht, den ich nachher noch aussenden werde, von einer Frau, die in Afrika war und bei der Rückkehr praktisch erlebt hat oder mitgekriegt hat, dass sie da durchaus im Land war, in dem noch Sklaverei herrscht. Und Sklaverei ist ja im Grunde genommen abgeschafft. Deshalb auch der 2. Dezember, Tag der Abschaffung der Sklaverei. Und trotzdem gibt es noch Sklaverei. Vielleicht meine erste Frage, was verstehen Sie unter Sklaverei?
Ja, also zum einen muss man sagen, es gibt tatsächlich kein Land mehr auf der Welt in der Zwischenzeit, das rechtlich Sklaverei verankert hat, so wie in der transatlantischen Sklaverei oder so wie es noch bis 1970, 1980 noch vereinzelte Länder hatten. Die Zeit ist vorbei, Gott sei Dank. Auf der anderen Seite ist Sklaverei heute so eine Art Chamäleon, das sich versteckt. Sklaverei versteckt sich in Geschäftsmodellen heute. Und zwar sehr, sehr tief in ganz bestimmten Bereichen. Und das hat damit zu tun, dass arme Leute keinen Zugang zum Rechtssystem haben, so wie sie keinen Zugang zum Bildungssystem haben oder zum Gesundheitssystem. Und weil das so ist, sind arme Menschen ganz häufig rechtlos Ausbeutung und Sklaverei ausgesetzt. Und die UN geht davon aus, dass etwa 4 Milliarden Menschen keinen richtigen Zugang zum Rechtssystem haben. Und was dann passiert, ist eben die moderne Art von Sklaverei, dass eben findige Geschäftsleute dann anfangen, Menschen in solchen rechtsfreien Räumen zu akquirieren und sie dann in ganz verschiedene Geschäfte mit hineinzunehmen. Und wir gehen heute von über 40 Millionen Menschen aus, die in solchen Situationen gefangen sind und die wirklich wahre Eigentum von anderen sind.
War das richtig, dass ich vorhin die Zahl gehört habe, 4 Milliarden Menschen und jetzt dann 40 Millionen?
Ja, also 4 Milliarden haben keinen regulären Zugang zum Rechtssystem. So sagt die UN, das heißt, wir gehen ja immer davon aus hier in Deutschland, dass das Rechtssystem mehr oder weniger gut funktioniert. Es ist in der Regel so, dass wir uns auf die Polizei, auf die Staatsanwaltschaft, auf die Richter verlassen können. Und das ohne Ansehen von Person, ohne, sagen wir mal, Status, ob wir reich oder ob wir arm sind, das funktioniert in der Regel. Aber für 4 Milliarden Menschen funktioniert das nicht. Und es sieht dann so aus, dass jemand einfach kommen kann in dem Slum und die alles wegnehmen, was dir geschieht, und die Polizei reagiert gar nicht, weil sie gar nicht da ist. Und in diesem rechtsfreien Raum, da geschieht heute Sklaverei.
Das ist aber
und es sind dann 40 Millionen Menschen, die dann Eigentum von anderen sind.
Das ist aber in Deutschland weniger der Fall, wenn man mal davon absieht, dass es solche Fälle gibt wie Zwangsprostitution, beziehungsweise, ja, da gibt es auch andere Geschichten, dass irgendjemand illegal in Deutschland arbeitet und entsprechend auch keinen Zugang hat zum offiziellen Rechtssystem,
richtig,
beziehungsweise
ja,
abgeschoben werden kann.
Naja, wir haben auch hier in Deutschland solche rechtsfreien Räume, in Anführungszeichen, immer dann, wenn Menschen betroffen werden, die in der Gesellschaft, sagen wir mal, die ganz am Rande leben und die vergessen werden, also Leute, die illegal zum Beispiel hier im Land sind. Die existieren ja offiziell nicht. Und in dem Bereich der Illegalen geschieht eben auch sehr viel Unrecht. Und das ist eine Art rechtsfreier Raum. Das andere ist, dass wir es hier in Deutschland etwas, sagen wir mal, anders konstruiert haben. Wenn es um Zwangsprostitution geht, dann versteckt sich sozusagen der Menschenhandel und die Sklaverei in einem rechtlich legitimen Rahmen. Das heißt, die Frauen, die werden hierher gehandelt, meistens aus Osteuropa. Oft sind es eben übrigens auch Kinder, die im Betteln, also im institutionellen Betteln oder Stehlen dann eingesetzt werden. Die haben eine Versklavung erlebt in Osteuropa irgendwo oder in der Migration auf dem Weg hierher. Und die kommen dann nach Deutschland und werden dann quasi unter dem Radar des Rechtssystems eingesetzt in Bordellen, wo man offiziell sagt, naja, die machen das freiwillig, aber inoffiziell das dann genauso ist, dass sie gezwungen werden unter Druck, weil die Familie zu Hause unter Druck gesetzt wird oder weil gesagt wird, wenn du das nicht tust, dann passiert deiner kleinen Schwester in Rumänien oder sonst wo was. Aber da benutzen die Geschäftemacher legitime rechtliche Rahmen, in denen deshalb auch das Wort Chamäleon für die Sklaverei, in denen sie dann auch hier in Deutschland solche Systeme setzen. Und wir sehen das zum Beispiel im Bereich Zwangsprostitution ganz stark, dass eben kaum Frauen aus Deutschland selber da drin sind, sondern immer Frauen und Jugendliche, die aus dem Ausland hierher gebracht werden.
Nun muss es ja nicht unbedingt in Deutschland passieren, sondern es können ja auch deutsche Männer ins Ausland gehen und dort entsprechend Zwangsprostitution konsumieren.
Ja, also das ist ein ganz anderer Bereich, nämlich der, dass es überall auf der Welt immer wieder ganze Regionen gibt, wo das ein Stück weit als Geschäftsmodell sehr gut aufgebaut ist. Wir haben das sogar ganz anders, dass die Männer hier oder die, manchmal auch Frauen hier in Deutschland sind und dass es über online geht, dass so eine Art Livestream aufgebaut wird über Skype oder irgendwas anderes zum Beispiel zu einer Situation in einem Slum in Manila auf den Philippinen und dass dann dort ein Kind gekauft wird für eine Stunde. Dazu wird über irgendeinen Bezahldienst wie Western Union oder so wird sofort 100 Euro überwiesen und dann kann der Mann oder die Frau hier in Deutschland sagen, was mit dem Kind in der nächsten Stunde geschehen soll. Das heißt, es kommt dann zu einer Vergewaltigung dort von einem Kind. Oft sind es ganz, ganz kleine Kinder und der Mann, der das beauftragt hier, der guckt dann zu und zahlt dafür Geld. Das heißt, wir haben also solche Verhältnisse mehr und mehr. Alleine auf den Philippinen sind da monatlich bis zu 5000 Anfragen von Diensten wie dem BKA, also dem Bundeskriminalamt und anderen, die anfragen und ein Bild sehen und sagen, wir haben hier ein Kind im Netz gefunden, das müsste von den Philippinen kommen. Und von daher globalisiert sich eben Sklaverei heute auch ganz stark.
Ich habe jetzt den Bericht von einer Frau vorliegen, die Urlaub gemacht hat und eigentlich das ganz toll gefunden hat und da eben hier in der Wüste durchgeführt worden ist von einem Kameltreiber, war also ziemlich romantisch irgendwie. Sie kam zurück nach Paris und da hat ihr ein Taxifahrer, der eben aus dem Land gekommen ist, gesagt, ja, also da gibt es noch Sklaverei. Und dann hat sie sich zurückerinnert und an sehr, sehr viele seltsame Erlebnisse sich erinnern können, die dann für sie geheißen hat, Moment mal, da hat sie es erlebt, dass da tatsächlich Menschen in Sklaverei gehalten worden sind. Und es war natürlich jetzt nicht sexuelle Sklaverei, sondern es waren eigentlich ganz natürliche, ich sag mal dazu natürliche Sklaverei, dass hier Menschen ausgebeutet worden sind, dass sie eben praktisch gefangen waren, was aber in der realen Situation gar nicht so richtig aufgefallen ist. Wo gibt es noch Sklaverei? Das heißt, wie äußert sich solche Sklavereien?
Also das ist jetzt, wenn es um Arbeitssklaverei geht, dann gibt es die eigentlich global, weltweit fast überall. Aber es gibt solche Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist Südasien und der andere Schwerpunkt sind sicher Westafrika. Da fängt es an, wenn wir in Westafrika bleiben, da fängt es an in Kakaoplantagen, wo Kinder aus Nachbarländern oder aus anderen Umständen rein verkauft werden. Wir haben ein großes Projekt als International Justice Mission IJM in Ghana. Da geht es darum, dass Kinder schon oft im Alter von 4 Jahren an Fischer verkauft werden, die sie dann auf Booten, auf Kanus einsetzen und brutalst ausbeuten, bis hin, dass Kinder da sterben, weil sie ertrinken. Die dürfen nicht schwimmen lernen, damit sie nicht abhauen. Gleichzeitig müssen sie ins Wasser, wenn die Netze sich verfangen. Das sind erbärmlichste Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dann, dass, ich habe es vorher schon mal gesagt, dass sich Sklaverei heute chamäleonartig versteckt, ist Schuldknechtschaft. Das heißt, es gibt Menschen, gerade arme Menschen, die kriegen natürlich von der Bank keinen Kredit, wenn sie in Not sind. Die müssen zu einem Geldverleiher gehen, der gibt dann 10 Euro, wenn ein Kind krank ist oder so, damit man schnell Medikamente kaufen kann. Und dann sollen die Leute das in einem Monat oder zwei zurückzahlen, zum Teil mit 40% Zinsen oder sowas. Und wenn sie das dann nicht können, dann heißt es kein Problem. Du kannst es mit deiner Familie bei einem Freund von mir abarbeiten. Der wohnt dann 300-400 Kilometer weg. Die Familie wird dann dahin gebracht in der Annahme, die arbeiten in 3-4 Wochen diese 10 Euro ab, gehen die dahin und fangen an hart zu arbeiten. Und nach drei Wochen Arbeit oder einen Monat Arbeit sagen sie, wir sind fertig. Und dann sagt der Besitzer von einem Steinbruch oder von einer Vorproduktion für die Textilindustrie oder wo auch immer, oder Kakaoplantage, ja, das ist okay, ihr habt es abgezahlt, aber für Unterkunft, für Verpflegung, für Transport ist so viel und so viel draufgekommen, sodass die ganze Familie nach einem Monat mehr Schulden hat als vorher. Und wir haben Menschen aus solchen Situationen befreit, die in der dritten Generation wegen 20 Dollar in solche Situationen hineingekommen sind.
In diesem Zusammenhang dann nochmal auf diesen 2. Dezember zurückzukommen, inwiefern ist dann die Sklaverei tatsächlich abgeschafft? Der Tag der Abschaffung der Sklaverei, tatsächlich der Tag der Abschaffung der Sklaverei. Also das heißt, es bezieht sich praktisch nur auf die juristische Seite und nicht auf die Realität.
Ja, also das ist nochmal eine andere Geschichte dann. Da muss man sagen, die Sklaverei ist tatsächlich als, sagen wir mal, rechtlich bindende Sklaverei abgeschafft worden. Und da hat sich bei uns im Gedächtnis etwas festgesetzt, nämlich das, dass es Sklaverei heute nicht mehr gibt. Das ist sozusagen das Endergebnis daraus, dass wir das in dem Moment so für uns festgemacht haben alle. Aber wir haben eben übersehen, dass sie informell nicht nur weiterlebt, sondern dass wir heute, wenn wir an die transatlantische Sklaverei denken, dann gehen wir von etwa 13 Millionen Menschen aus. Und wir haben heute etwa 40 Millionen Menschen, die so in Sklaverei sind. Und das ist halt was ganz anderes. Das geschieht heute informell, das geschieht sozusagen im globalen Rahmen und das geschieht weit weg von dem, was man sonst normalerweise in so einer Situation für sich denken würde. Und deshalb ist einerseits die transatlantische Sklaverei, also die Sklaverei, die sich rechtlich verankert, die ist abgeschafft. Aber in Wirklichkeit gibt es sehr viel mehr Menschen, die heute Eigentum von anderen sind, als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte.
Hier in Deutschland sicherlich auch eine gewisse Form von Sklaverei bzw. von Ausbeutung, Leiharbeit bzw. Unterlaufung von Tarifverträgen. Würden Sie das auch so sehen bzw. kann man das entsprechend einstufen?
Also hier geht es eben um ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Der Unterschied zur Sklaverei ist, es gibt das Palermo-Protokoll, wo festgelegt ist, wie Menschen zu Ware gemacht werden, dass sie eben unter Androhung von Gewalt, unter Druck, dass ihnen die Freiheit genommen wird, sprich ganz praktisch, dass ihnen der Pass abgenommen wird, dass sie sich rechtlich nicht mehr frei bewegen dürfen, dass sie Arbeiten machen müssen, die ihnen vorgegeben werden. Das wird als Sklaverei bezeichnet. Nichtsdestotrotz haben wir ähnliche Situationen, manchmal auch hier in Deutschland noch, vor allen Dingen auf dem informellen Arbeitsmarkt, wenn Menschen nicht registriert sind und die dann oft, sagen wir, in Arbeitsverhältnissen eingesetzt werden, die Sklaven ähnlich sind. Kann man auch schon von Sklaverei sprechen. Man hatte das lange Zeit in der Fleischindustrie, da hat sich das gebessert, also sprich in großen Schlachthöfen, wo Männer dann oft angestellt wurden, ohne dass man wusste, woher sie kamen, die da reingepresst wurden, die keinen Lohn erhalten haben, in der Bauindustrie. Da gibt es immer noch solche problematischen Stellen, aber das ist eher die Ausnahme bei uns als die Regel. Das muss man schon sagen, aber das gibt es natürlich auch noch und da spricht man von sklavenähnlichen Verhältnissen.
Auf der anderen Seite haben wir hier Konsumprodukte in Deutschland, die allerdings in anderen Ländern hergestellt worden sind und die ausgesprochen günstig sind.
Ja, also ich sage immer, irgendjemand bezahlt immer einen Preis. Das muss man so sehen, wenn ein T-Shirt 2 Euro kostet, dann wird irgendjemand zahlt einen Preis. Und sehr häufig ist es eben so, dass in der Vorproduktion von den Textilen, sprich da, wo Stoffe gefärbt werden oder in der Baumwollernte schon, dass es da Menschen gibt, die umsonst arbeiten müssen, um die Produktion so billig zu machen. Das ist leider immer noch Wahrheit. Oder wir haben Konfliktmineralien. Das heißt, wenn wir auf unsere Handys gucken, dann sehen wir, dass in unseren Handys ist Coltan. Coltan wird unter brutalsten Bedingungen oft verlieren Kinder da ihr Leben mit, wird es aus Minen geholt im Kongo. Das heißt, wir sind auch da verstrickt. Es gibt eine Professorin an der Universität in Nürnberg, die hat gesagt, statistisch gesehen hält jeder Deutsche etwa 60 Sklaven in dem, was wir anziehen, an Leder, an Kleidung, an Elektronik, die wir haben, aber auch an Lebensmittel, die wir essen, als selbstverständlich wie im Kakaobereich, Schokolade manchmal. Also wir alle haben da sozusagen im Rahmen der Globalisierung sind wir da mit hinein verwickelt.
Jetzt ist die Sklaverei juristisch abgeschafft, praktisch noch nicht. Wie arbeiten Sie, wie befreien Sie zum Beispiel Sklaven?
Also man muss jetzt da ganz deutlich dazu sagen, dass es genau darum geht, dass Rechtssysteme für arme Menschen funktionieren. Weil da liegt eigentlich der Hauptgrund, warum es heute noch Sklaverei gibt, weil es eben diese rechtsfreien Räume gibt. Und deshalb sind wir arbeiten wir mit so einem Vier-Schritte-System. Wir sind mit verdeckten Ermittlern unterwegs und befreien dann die Menschen aus solchen Situationen zusammen mit der Polizei. Das ist der erste Schritt. Der würde erstmal noch gar nicht viel ändern. Die Menschen kriegen dann psychologische, soziale Betreuung. Aber das ganz Wichtige ist, dass unsere Anwälte die Täter zur Anklage bringen. Das ist oft zum ersten Mal in 10, 15 Jahren, dass jemand verurteilt wird wegen Sklaverei. Sowas gab es vorher eigentlich oft noch gar nicht. Und an dem Punkt greift dann plötzlich das Rechtssystem und es bringt die erste Veränderung. Und dann geht es aber weiter. Wir schulen Polizei, Staatsanwaltschaften und Richter in dem Thema. Weil ganz oft ist in den Ländern, wo das hauptsächlich vorkommt, in Südasien oder jetzt auch in Afrika, das Thema gar nicht so offiziell bewusst, weil es eben sich versteckt und man sagt, ja, die haben Schulden, die arbeiten Schulden ab und dann jeder sagt, naja, das ist ja okay. Dass das aber ein System ist, das Menschen gezielt versklavt, ist oft im Rechtsbereich gar nicht da. Und das andere ist, dass ganz viele Menschen, ganz viele Polizisten auch richtig schlecht ausgebildet sind. Das heißt, wir investieren sehr viel in Aus- und Fortbildung in den Ländern und wir arbeiten auch mit den Regierungen an der Veränderung der Rechtssysteme, so dass eben das Thema Sklaverei, Menschenhandel dann auch sehr viel stärker im Fokus der Regierenden und eben auch der Rechtssysteme der Länder ist.
Dann möchte ich mich hier an der Stelle beim Herrn Rohler bedanken. Herr Rohler vom IJM, vom den Anwälten der Freiheit. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch nach Freiburg.